So, wenn man dann von der Zeit wenig her, würde ich sagen, da kann ich doch noch ein paar Schlüsse draus ziehen, aber vielleicht machen wir den Schluss 3, den Punkt 3 jetzt Schluss und gehen drüber, wo kommen sie her? Damit wir noch den Punkt herkriegen, global überflüssig gemacht, das ist ja nicht bloß in Deutschland überflüssig gemacht durch die deutsche Staatsentscheidungen, durch die behördlichen Entscheidungen und durch das Recht, sondern global überflüssig gemacht. Wo kommen sie her und warum? Ach doch, einen muss ich noch zum Staat sagen. Der Staat, ich habe doch vorhin gesagt, die Flüchtlingshelfer und die staatlichen Organe, die Organisationen, die dann sowas machen, die militärischen Organisationen, die Hilfsorganisationen, die rechnen dann mit dem Staat rum, was dem zusteht. Und da gibt es vom Staat ein interessantes Argument. Der sagt nicht, ach, eine ausgestattete Wohnung sollen die Menschen nicht haben. Oder sonstige schöne Gelegenheiten hier, ihre Freizeit, die sie dauernd haben, zu verleben. Sondern er sagt, das kann ich ihnen nicht gewähren, sonst ist das ein Magnet. Sonst kommen viel mehr. Sonst wird die Flut zur Springflut. Wir müssen die Hilfe, die wir ihnen geben, bemessen. Das wird richtig diskutiert. Bemessen auf das hin, dass es zugleich nicht verlockend ist, hierher zu kommen. Und ihr, war jetzt bei der Debatte, die sollen künftig automatisch Deutsch lernen können. Und wenn sie dann die erste Stufe überwunden haben, noch einmal einen Kurs und dann sogar Lehre und so weiter. Da war das Argument nicht, können wir nicht bezahlen. Können sie lässig bezahlen. Es gibt genug arbeitslose Ex-Deutschlehrer, Ex-Germanisten. Sondern, das machen wir nicht, das wird ein Magnet fürs Einwandern, fürs Ausreisen aus Afrika.
Ich darf mir das bloß nicht so ernst nehmen. Der Punkt ist erst einmal, warum soll man für die was bezahlen? Ja, wenn es da sowas wie eine moralische Verpflichtung gibt, kommt man nicht drum herum. Aber dann braucht man nicht allzu viel zahlen. Das mit dem Magnet hat nämlich schon immer noch den Punkt, total ignorant dagegen, warum die Leute da herkommen. Nicht als da kriegt man brav geholfen, sondern da gibt es eine Chance, selber sein Leben in die Hand nehmen zu können. Insofern ist der Magnet ein Stück weit gelogen, weil der behauptet glatt, die kommen hier. Ist aber nicht der Witz, da gibt es vielleicht ein paar, weil sie anders gar nicht mehr hin hochkommen, wenn sie aus dem Bürgerkriegland kommen und so weiter. Die wollen dann sowieso in der Regel gar nicht da bleiben. Aber die meisten kommen her, die auch darauf spechten, länger hier zu bleiben. Nicht, weil man hier besser geholfen kriegt als woanders, sondern weil sie die Chance sehen, Hilfe nicht mehr zu brauchen.
Also, der Punkt, wo kommen sie her und warum kommen sie dort her? Warum kommen sie dort her?
Wir haben vorhin mal kurz einen Hinweis gemacht, das sind auch Menschen, denen muss man helfen. Da haben wir kurz angedeutet, was da impliziert ist, wo einer sagt, auch Menschen. Wie da Mensch schon gleich gedacht wird.
Das schiere Überleben, ich habe den letzten.
Ich bin froh, dass schiere Überleben nicht möglich.
Ja. Ja, jetzt ist die Frage, warum? Ne? Dort ist das schiere Überleben nicht möglich. Warum? Und jetzt sind wir fast beim Entwicklungshilfeminister, der immer sagt, Fluchtursachen bekämpfen. Aber bloß fast. Was ist denn Sache dort?
Dass der Subjektstatus, der ihnen hier vorenthalten wird, so prekär und scheiße das auch ist, weil als solche Subjekte kommen wir ja hier vor und finden das ja auch nicht so wahnsinnig klasse. Das, was ihnen hier vorenthalten wird, haben sie dort genauso wenig. Nämlich, dass irgendjemand auf ihre Arbeitskraft als für sich nützlich erkennt und die Leute einstellt und sagt, ja, ich zahle dir einen Lohn, damit du mich reich machst.
Also die kommen ja her als mächtigen Lohnarbeiter. Ja. Das sind nicht Leute, die irgendwie aus dem Steinzeitalter direkt in die Neuzeit hüpfen, sondern es sind Leute, die sind darauf geeicht, was brauche ich? Arbeit, Gegengeld, Lohnarbeit. Dafür bin ich sogar ausgebildet genug mittlerweile in den Ländern dort. Da gibt es auch Unis und Oberschulen und alles Mögliche mit Berufslehre. Die können was, denken sie. Und bei ihnen gibt es für sie keinen Job. Wenn sie sich dort irgendwo anmelden, stellt sich raus, da stehen immer auf einen Job ungefähr 1000 Bewerber. Und wenn man irgendwo zu laut hustet, kommt gleich der Nächste dran. Und dann kommt, selbst wenn sie Arbeit kriegen, die gibt es ja auch dort ein paar, kann man auch dort kaum davon leben, weil man die ganze Zeit unter dem Druck einer riesigen Reservearmee jederzeit ersetzbar zu sein, die Schnauze zu halten hat zu allen Bedingungen, das heißt auch zu jedem Niedrigstlohn, den es dort gibt. Wir brauchen es nicht groß auszupinseln, ihr könnt euch noch erinnern an Bangladesch. Wenn ihr euch Turnschuhe kauft für 150 Euro, dann kriegt ihr einen halben Pfennig davon, der es gemacht hat.
An der Stelle an etwas nur vermeintlich Triviales erinnern, das ist zwar allen bekannt, aber das muss nochmal ausgesprochen werden. Es gibt keinen Winkel auf diesem Globus mehr, in dem man am Geld vorbeikommt. Das heißt, jeder braucht eins, sonst wären die Leute auch nicht so bescheuert, sich in Bangladesch in der Fabrik beschäftigen zu lassen, für einen Apfel und ein Ei, bis ihnen auf den Kopf fällt.
Also darum habe ich vorhin erinnert, wie wir vorhin über Mensch diskutiert haben. Der ist gleich gedacht als einer, der im Verhältnis zu einem Benutzer steht. Also marxistisch gesprochen, der sein Leben fristet als V, als variables Kapital für einen Kapitalist, der aus der Anwendung seiner Arbeit mehr Geld machen will. Lohn als Kapitalbestandteil und dafür kriegt er ihn. Nur da, wo dieses Verhältnis existiert, Unternehmer, Arbeitgeber, die aus seiner Arbeit mehr Geld machen wollen. Nur wo das existiert, kann der Mensch auf dieser Welt noch Subjekt seiner Existenz sein. Es sei denn, sie ist der letzte unter Naturschutz stehende Indianerstamm im Urwald. Das ist der Punkt mit das Kapitalverhältnis überall. Diese eigentlich dumme Tour, Mensch zu denken, die ist wahr gemacht, ist der Hammer. Menschsein geht gar nicht mehr anders.
Beziehungsweise, für die dortigen Verhältnisse gesprochen, geht noch nicht mal Mensch sein.
Ja.
Und das, was du gesagt hast, der Staat könnte es auch verweigern, der Unsere, wenn er will. Dort gibt es gar nicht als Recht. Der Staat kommt gar nicht auf die Idee, eine Mindestlohngarantie oder ein Mindestexistenzminimum zu definieren und dafür gerade zu stehen. Der hat den Standpunkt nicht, der hat auch die Kohle nicht, das Geld nicht. Das bleibt gar nicht dort hängen an der Herrschaft, sich zum Volk zu verhalten, als das sind meine künftigen Lohnarbeiter, also muss ich sie bei erstmal gescheit ausbilden und dann vor allem, wenn sie noch nicht keinen Job gefunden haben, lebendig erhalten und gesund und munter erhalten, damit sie dann einen Job kriegen, wenn man sie braucht. Die bleiben sich selbst überlassen. Der Staat, da bleibt durch den Reichtum, der dort kapitalistisch erzeugt wird, nichts übrig für die Leute. Als quasi betreute Reservearmee wie bei uns.
Nigeria vielleicht.
Also bei Nigeria haben wir zum Beispiel einen Fall, das umsatzstärkste oder BIP-größte Land Afrikas, mittlerweile größer als Südafrika. Immenser Reichtum. 180 bis 200 Millionen Leute sollen dort leben, kein Mensch hat es genau gezählt. Auch das ist ein typischer Fall. Die Staaten interessieren sich gar nicht so furchtbar dafür, wie viele Leute bei ihnen leben. Warum? Weil für das, was dort im Staat als Einkommen des Staats zustande kommt, das sind Teile des Preises fürs Erdöl. Und für diese Produktion des Erdöls, Förderung und Export, braucht es keine 150 Millionen Menschen. Aber auch für die paar Reichen, die dann dort an der Ölquelle hocken, sei es als Staatsfunktionäre, die da Zulassungen geben und deswegen kräftig kassieren und selber auch, Millionen oder Milliardäre werden oder als Leute, die irgendwie von Staatsaufträgen kleine Kapitale bilden können, also Staatsaufträge befriedigen, Geschäfte aufmachen können und darüber auch reich werden können. Das ist gar nicht so viel, dass die sagen, in unserem Land gibt es 150 Millionen Leute, nichts wie genommen und Deutschland, doppelt so groß wie Deutschland, Deutschland wird entthront als Exportweltmeister. Den Standpunkt gibt es nicht, weil es da das Kapital nicht gibt. Und das Kapital, was es auf der Welt gibt, man muss ja nicht unbedingt das eigene nehmen. In Deutschland ist ja auch viel ausländisches Kapital. Das will da gar nicht hin, außer in die Erdölindustrie und das bisschen Industrie, was braucht, um den Staat zu versorgen und um die ausgebildeten Arbeiter, die spotbillig sind, zu montieren von VWs oder Mercedes und ähnlichen Autos zu verwenden. Mehr braucht es nicht. Also ist der Rest alles überflüssig. Überflüssig, global überflüssig gemacht. Nicht durch behördliche Entscheidungen, sondern durch Entscheidungen der Nachfrager nach Arbeitskraft. Nicht brauchbar, nicht lohnend.
Nigeria ist uns einfallen, um das Märchen zu dementieren. Das wäre eine Frage der Armut oder der Reichtum des Staates. Das ist die Frage, wofür ist denn wo der Reichtum da? Ja, in einem Land, wo der Reichtum in Kapitalform existiert und deswegen auch der Staat und die einheimischen Kapitalisten auf dem Standpunkt stehen, man muss das Volk und man braucht das Volk dann auch, um es auszunutzen, diesen Reichtum zu vermehren. Da schaut es ja wegen anders aus. Aber wenn der Reichtum in Form eines auswärtigen Interesses an irgendwas besteht, an Uranvorkommen, an Ölvorkommen oder sonst was, gibt es auch den Standpunkt der Nützlichkeit einer einheimischen Bevölkerung nicht. Und damit, die sollen aber eine Einkommensquelle haben, die dann nützlich ist für die Kapitalisten, die da sind und damit auch für den Staat. Also sind die auch in einem solchen Staat überflüssig und das macht der Staat dann auch praktisch. Die werden eher behandelt, als die sind im Weg. Was macht man mit denen, wohin? Abhauen ist gerade recht. In von Erdöl verseuchten Gebieten dann ansiedeln und so weiter. Und wenn es irgendwas gibt, was dann unternommen wird, dann sind meistens auch noch welche, die noch ein letzter Rest von Subsistenz versuchen, im Weg. Dann auch noch abgewirtschaftet und landen in den Slums von Nairobi.
Das Beispiel von gestern von Uganda, dort haben sie riesige Ländereien, die früher von Stämmen bewirtschaftet worden sind, halt vorkapitalistisch mit Hackstock und so, auf altertümliche Weise. Haben gerade wegen davon gelebt, der Staat hat nichts davon gehabt, der ugandische Staat. Was macht er? Er lädt das Kapital ein, Arbeitsplätze zu schaffen. Wie geht das? Stämme weg, Blumenbeete, Blumenäcker, Blumenplantagen angelegt. Und tatsächlich sind 150 bis 200 Leute pro Quadratkilometer nötig, um die Blumen zu züchten und dann zu versorgen und zu verschicken. 150 kapitalistisch brauchbare Arbeitsplätze. 2000 Stammesangehörige waren dabei im Weg. Bleibt netto übrig, na, die können dann fliehen.
Und tun es auch. Aber der Staat hat jetzt Geldeinnahmen, weil jetzt wird auf den Feldern Geld produziert. Nein. Und vorher bloß Maniok oder was die da so futtern.
Also das wäre Fluchtursache, ja. Aber da kommen wir noch dazu, wenn die von Fluchtursache reden. Die werden überflüssig gemacht, global. Teils durch die Entscheidung des Kapitals, teils aber dann auch durch Entscheidungen von Staaten, die Teile des Landes, wo die Leute sich irgendwie, wie auch immer kümmerlich, aber immerhin ernähren, der Staat entscheidet plötzlich, das wird da werden Cash Crops, also Einkünfte, Geldfrüchte müssen das werden. Nicht Feldfrüchte, Geldfrüchte. Und die Geldfrüchte, da muss ein Überschuss rauskommen. Und der Überschuss muss bei mir landen. Diesen Übergang, der ist nicht einfach vom Kapital, das ist auch eine Entscheidung von dortigen Staaten und nicht bloß. Die haben nämlich gar keine Mittel, ihr Land zu kapitalisieren, also die Voraussetzungen dafür zu machen, dass dann Kapitalisten dort Blumen anpflanzen lassen. Wie geht denn das, dass Uganda plötzlich sagt, wir machen das halbe Land zum großen Blumenbeet Europas? Da gibt es eine Institution, die heißt Weltbank. Und ich sage zu Museveni, dem dortigen Chef, du kriegst Kredite, wenn du mit den Krediten mal nicht deine Beamten bloß fütterst, sondern dafür sorgst, dass aus deinem Land Cashclubs werden. Dass aus deinem Land Cashclubs priesen und nicht bloß Feldfrüchte. Da gibt es sogar Kredit dafür von den Institutionen der Fluchtursachen bekämpfenden Institutionen, Weltbank. Dafür, dass sie dort kapitalistische Arbeitsplätze machen, dass dann bei einer Vielzahl von Leuten um die Existenz gebracht wird, die sie hatten, und auf den Status eines Menschen gebracht werden, der hilfsbedürftig wird und hilfsbedürftig bleibt, dort die Hilfe aber nicht kriegt, die er braucht, dann ist kein Wunder, dass er sagt, ach, da gibt es Länder, da kriegt man, wenn man ankommt und Asyl schreit, kriegt man mal zumindest vorübergehend ein Bleiberecht.
Die hier fliehen, also die müssen, ich weiß nicht, wie viel 1.000 Euro zahlen, damit sie überhaupt rüberkommen. Und also das hat, also vorher gesagt, das wäre die Elite Afrikas, das heißt, die Leute, die jetzt auch irgendwie eine rudimentäre Subsistenzwirtschaft gehabt haben und das nicht mehr können, die haben auch nicht das Mittel, hierher zu fliehen.
Die hocken erstmal in den Slums dort.
Die hocken sich in die Slums und in Slums gibt es dann tatsächlich sowas wie Schulen. Die kosten dann noch ein wenig Geld, wenn sie über das Elementarwesen hinausgehen. Manchmal kriegen sie es hin. Einer von den 7 Kindern kommt in die Oberschule, ins Gymnasium gegen das Geld, was dort viel ist. Bei uns ist es überhaupt Pfennig. Und dann gibt es tatsächlich ausgebildete Menschen im Slum und es gibt keine Kapitalisten, bei denen sie ihre Qualifikation unterbringen gegen Geld. Sodass auch die Entwicklungspolitik. Und deswegen merkt man, deswegen sage ich immer, Fluchtursachen bekämpfen, wenn die wollen was dafür tun, die Entwicklungshelfer, Minister und Institutionen in der Weltbank und so weiter. Wenn die mal was dafür tun, dann erzeugen sie wieder Fluchtursachen. Nicht etwa, da bekämpfen sie was. Da gibt es neue Fluchtursachen auf neuem Niveau, aber dann richtig gründlich.
Das Argument bei Entwicklungshilfe ist, haben wir gestern ja mit diesem komischen Kapitalistenfreund ja erlebt. Das Argument von denen ist ja, das Land braucht ausgebildete Leute, damit es auf die Beine kommt. Dafür tun wir dann auch was, da helfen wir dem Land. So, da werden Schulen gebaut und so weiter. Dann gibt es ausgebildete Leute, die sind entsprechend ausgebildet für den, wie der Hans vorher gesagt hat, Weltmarkt, wie er ist. Nämlich einen Bedarf von Arbeitgebern zu genügen, dafür was zu können. Und dann? Dann kriegen sie gesagt, überflüssig, in diesem Land nicht. Dass die sich dann überlegen, oh, ich hab ja mal einen Computer gesehen und da gibt es was von Europa, dort ist das anders. Wer ein bisschen was kann, kann dort Geld verdienen. So sehen die das Ganze einfach. Da gibt es eine Einkommensquelle, wo ein bisschen was können, arbeiten können und wollen, sich anstrengen, tatsächlich dazu führen kann, dass man Subjekt seiner Existenz ist. So sehen die Welt. Will ich jetzt gar nicht sagen, eine komische Sicht, sondern das ist erstmal der Ausgangspunkt. Also muss ich zuschauen, dass ich dorthin komme. Ja, schaffen Sie es, kriegen Sie hier die Auskunft. Ja, hier ist es gerade so wie bei dir zu Hause, überflüssig.
Also das war gemeint mit dem Titel Global überflüssig gemacht. Die Macher sind Staaten, unser Staat, wenn sie geflohen sind, unser Staat als Spender von Entwicklungshilfe und anderen Entwicklungsprojekten, der dortige Staat als derjenige, der sowas anleiert, mit seiner Gewalt durchsetzt gegen die Leute, oder wenn er wunderbare Bodenschätze hat, an denen das Ausland interessiert ist, organisiert, dass die Bodenschätze ohne Beeinträchtigung und Abzwacken von den dortigen Leuten tatsächlich dorthin kommen, wo sie bezahlt werden, nämlich ins Ausland, dann sind global die Menschen überflüssig gemacht. Und die Kapitalisten, weil wir haben ja dreimal staatliche Subjekte, die Kapitalisten sind erstmal da gar nicht gefragt. Sie sind gefragt als Bestandteile von nationalen Standorten. In Deutschland dürft ihr alle verwenden, die zugelassen sind. In Afrika dürft ihr alle verwenden zu den Preisen, die dort möglich sind, nach unten. Die dürfen sich dort bedienen an der Überzähligkeit der Leute. Machen das auch. Und entscheiden dann, alle diese wunderbar billigen Leute brauchen sie gar nicht. Und alle die wunderbar ausgebildeten Leute brauchen sie auch nicht. Wenigstens nicht in Afrika. In Europa können sie vielleicht den einen oder anderen schon brauchen, aber da ist der Staat erstmal davor, der sagt, wer hier arbeitet, entscheide ich. Ich will einen nationalen Standort haben, kapitalistisch, aber organisiert. Ich bin die Hoheit, die dafür sorgt, dass der Kapitalismus hier blüht und gedeiht, zu meinem Nutzen, zum Nutzen des Staatswesens. Und dafür ist nötig, das Volk richtig zu verwalten. Das eigene, wenn es nicht gebraucht wird, als Reserve zu halten, das Fremde fernzuhalten, weil hier nicht gebraucht.
Und wenn ich jemanden brauche, dann warte ich nicht auf den Zufall, wer hier vielleicht mal vorbeikommt, weil er sich wunderbar einbildet. Sondern wenn ich das Subjekt, das sie holt, das heißt dann Blue Card, braucht ihr IT-Menschen, braucht ihr sonst was, guckt euch um, ich genehmige es dann, wenn die wirklich nötig sind und warte nicht drauf, ob da zufällig einer reinschneit.
In früheren Zeiten, in den 70er, 80er Jahren, war es die Verträge mit 60er, 70er Jahren, mit den Verträgen mit fremden Staaten, mit überschüssiger Bevölkerung, von dortigen Kapitalisten nicht gebraucht, vor Ort, Verträge, der Staat, der sagt, meinen Kapitalisten spendiere ich jeden Tag 300 Türken. Auch nicht einfach anheuern durchs Kapital. Machen sie zusätzlich. Da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Geht es darum, das, was wir als Flüchtlingskatastrophe, aber Flüchtling in Anführungszeichen nicht die Katastrophe, für den Flüchtling ist es eine Katastrophe, in dieser Welt fliehen zu müssen. Die offizielle Ideologie heißt, es ist eine Katastrophe für uns, weil wir allmählich ersaufen vor lauter Zustrom, wenn wir sie nicht im Mittelmeer ersaufen lassen. Oder fernhalten, dass sie ins Mittelmeer erst gehen. Man hätte es auch schräg drucken können. Die Katastrophe ist nicht, wir haben eine Katastrophe, dass da zu viele Leute kommen, sondern für einen Flüchtling ist es eine Katastrophe, Flüchtling zu sein. Und es ist nicht die bloße schiere Tatsache, dass er flieht, sondern warum er flieht und was aus ihm wird, wenn er geflohen ist. Ja, gibt es noch Fragen, sonst käme noch eine Fußnote dazu. Entweder sie kommen als Frage oder ich bringe es gleich. Die Frage müsste doch jetzt aufkommen, ja, aber habt ihr euch nicht wenn getäuscht mit eurer globalen Überflüssigmachung durchs Kapital und Brauchbarkeit fürs Kapital? Ein Drittel der Flüchtlinge, die bei uns ankommen, sind doch Syrer. Und die waren doch unversorgt. Die haben doch beim alten Regime ihre zwar syrisch-kapitalistischen, aber immerhin kapitalistisch-marktwirtschaftliche Existenz gehabt. Das ist doch ein Krieg, vor dem die fliehen. Und keine Überflüssigmachung durch Kapitalistenentscheidungen. Bürgerkriegsflüchtlinge weltweit sind wahrscheinlich schon mehr als diejenigen, die mit Universitätsdiplom sagen, ich mache lieber einen Ingenieur in Deutschland, bevor ich in Afrika verhungere. Wie kommt denn das zustande? Dass immer mehr Menschen nicht kommen als Arbeitslosgemachte oder gar nicht erst zur Arbeit Zugelassene, von der Subsistenzwirtschaft entfernte, sondern als Opfer von nicht enden wollenden Kriegen. Failing States, so der Ausdruck. Gescheiterte Staaten oder scheiternde Staaten. Failed, gescheitert, failing am Scheitern. Hat es was zu tun mit dem weltweiten globalen Kapitalismus? Oder liegt es an verrückten islamisch durchgeknallten Staatsgründern oder an Schergen eines Diktatorenregimes, Dynastie à la Assad, Vater und Sohn? Wenn man mal in Afrika, da gibt, wo es diese Failed States gibt, so im Zentrum, um Kongo rum, mit, also Zentralafrika vor allem, und an der Westküste, Liberia, Sierra Leone. Das sind alle Staaten, die haben durchaus Bodenschätze, mit denen Leute auf dem Weltmarkt gute Geschäfte machen. Die sind entlassen worden in den 60er Jahren in die, als Kolonien, aus Kolonialverhältnissen in selbstständige Staaten. Und dann ist ihnen gesagt worden, so, nutzt euer Regime über die Rohstoffquellen aus, um euch als Staat dort zu etablieren. Organisiert die Herrschaft, die nötig ist, damit ihr auf dem Weltmarkt sowas verkaufen könnt. Ihr ist jetzt noch zu differenzieren. Die ihr sind natürlich, haben ja gar nicht die Mittel dafür, Rohstoffgesellschaften, kapitalistische Rohstoffgesellschaften, die das Kapital und damit auch die Maschinen und so weiter haben, um sowas zu können, hinzukriegen. Wie entsteht aus einem Kupferexportland wie Zaire oder Kongo ein Failing State? Was wir vorhin bei Nigeria gehabt haben, da war es Öl. Die 150 Millionen Leute werden nicht gebraucht fürs Öl, für die Exportwirtschaft, auch nicht für die draufsattelnde kapitalistische Binnenmarktwirtschaft. Ja, so ähnlich ist es in den zentralafrikanischen Staaten auch. Für die Gewinnung der Rohstoffe und für deren Transport und Verkauf ins Ausland wird das Volk nicht gebraucht, ist schlicht überflüssig. Wenn überhaupt jemand dort eine Sicherheit hat, zu leben, zu überleben, muss er schauen, dass er an die Leute sich anschließt, die Herrschaft über die Quellen haben. Das sagen schlaue Soziologen, das wäre eine Klientelwirtschaft. Der Staatspräsident macht dann über Nepotismus die Neffen und die Verwandten zu Teilhabern und die haben dann Dienstkräfte bis runter zur Putzfrau und zum kleinen Polizisten oder Wachmann. Und wer in diese Hierarchie von ganz oben, den Milliardären, bis runter zu den ärmsten Dienstkräften, wer da drin ist, der hat für die dortigen Verhältnisse ausgesorgt. Woher kommt es nicht, dass dann plötzlich im Staat einen Putsch gibt und die ganze Sache löst sich allmählich auf in einen nicht enden wollenden Bürgerkrieg? Na genau deswegen. Da gibt es genug Leute in der Armee oder im Staat, die auch Macht ausüben können. Das ist nämlich gar nicht so schwer. Und Macht ausüben heißt Herrschaft über die Quellen, die Rohstoffquellen. Und die Rohstoffquellen sind zugleich Dollar- und Euro-Quellen, nämlich wenn man es verkauft am Weltmarkt. Der Staat ist einerseits hat nicht genug Mittel, um alle, das ganze Volk zu in Klientelwirtschaft einzubauen. Also gibt es ja Konkurrenz. Sei es von Provinzfürsten, sei es von Spaltung in der Armee, sei es von sonstigen Machthabern, eine Konkurrenz um die Herrschaft. Nicht so sehr um die Ölquellen oder um die Kupferbergwerke. Erstmal um die Macht, weil die Macht sind diejenigen, die Adresse in der UNO haben, die Adresse haben das Recht haben, über wie wir das organisiert, das Kupfer und so weiter zu verkaufen. Zugriff auf die Macht ist das Entscheidende. Also die Leute organisieren, sich organisieren als Helfer für den Kampf um die Macht. Als Bürgerkriegsarmeen. Oder als Armee erstmal und dann auch Bürgerkriegsarmeen.
Also ist Soldat sein auch eine der Haupteinnahmenquellen in so einem Land?
Also ist das, wo dann bis zu den Kindern mit den Zwangsrekrutieren, da muss man auch vorsichtig sein. Die Kinder haben zwei Alternativen. Entweder sie werden zwangsrekrutiert und werden Kindersoldaten. Oder sie lungern in irgendwelchen Slums rum und wissen nicht, wovon sie leben sollen.
Und ist der Staat dann mal ein wenig zerfallen, dann gibt es ganz ähnliche neue Einkommensquelle. Da muss man Mitglied einer Gang sein, die für bestimmte Rohstoffgebiete, Quellen und so weiter die Sicherung des Transports und so weiter unternimmt. Also gibt es in den Failing States dann in 0, nix eine ganze Menge Privatarmeen, die sich dort drum streiten, wer darf jetzt diese Kupfermine und so weiter als Sicherheitspersonal sozusagen betreuen gegen andere Gangs, die da sich auch hinsetzen wollen. Und zack, ist ein Dauerkriegszustand zugegangen, auch als Kampf um eine Einkommensquelle.
Und jetzt kommen sogar die Kapitalisten wieder zur Erde. Ja. Das sind nämlich dann die Finanziers von diesen Privatarmeen. Die brauchen Schutz für ihre Rohstoffquellen, Schutz für die Transportwege, Schutz für die Häfen und so weiter. Und dafür bezahlen sie Teile der Armee oder Teile von neu gegründeten Privatarmeen. Also fallen die übereinander her und massakrieren sich wechselseitig und schaffen damit neue Fluchtursachen. Die Konkurrenz um die Macht als das Mittel, den dortigen Reichtum unter Kontrolle zu kriegen, der ein Reichtum bloß ist, bei uns, wenn er zu uns kommt, durch den Export.
Vielleicht ein kleiner Zusatz noch, seit ganz zu Anfang dieser Unabhängigkeitsepoche. Tatsächlich auch meistens im Ausland studierte Leute geben, die gesagt haben, ja, bloß ein Export verwalten für die Belgier zum Beispiel, Rohstoffland Kongo, ist uns zu wenig, wir wollen einen Staat machen. Also muss man die Einnahmen zu was ganz anderem verwenden, nämlich tatsächlich das hinzukriegen und zu organisieren, dass ich ein Volk aufbaue. Also welche, die für den Staat nützlich gemacht sind und das nützlich machen, sich dann orientiert. Also ganz anders mit der Einnahmequelle umgehen, als ich eigentlich gedacht habe, Sicherung des Abtransports. Deswegen auch nicht unbedingt und in jedem Fall zur Verfügung stellen, sondern überlegen, was man intern daraus machen kann. Einer von denen war zum Beispiel Lumumba. Was aus dem geworden ist, könnt ihr im Internet nachlesen.
Der hat gerade Jubiläum, der Lumumba. Und zwar das Mordjubiläum. Wo man ihn umgebracht hat als jemand, der die Quellen, die Rohstoffquellen, die Erträge der Rohstoffquellen missbraucht für einen afrikanischen Sozialismus. Ja. Sozialismus hat es geheißen. Staat fürs Volk. Staat für Entwicklungsstaat, für ein sich entwickelndes Volk. Und das war Sünde gegen die Gesetzmäßigkeiten des kapitalistischen Weltmarkts. Falscher Herrschaftszweck.
Und ähnliche Sünden, um es dazu zu machen, ähnliche Sünden macht der Gaddafi dann, macht auch ein Assad.
Machen wir noch den Punkt an der Stelle. Wir haben doch vorhin gesagt, die Leute kommen zu uns gleich als Lohnarbeiter, als möchtegern Lohnarbeiter. In der damaligen Zeit, in den 60er Jahren, wo die Staatsgründungen waren, haben die Leute erstmal den Standpunkt gehabt, mithelfen, mit Teil dabei sein beim afrikanischen sozialistischen Staat. Das war eine Perspektive, nicht bloß fürs Leben, das war auch eine Perspektive für, wir machen einen Nationalstaat, einen Staat, der seine Zwecke selber setzt, der sein Volk entwickelt. Das waren auch tatsächlich Überzeugungstäter, nicht bloß Kassierer, Überzeugungstäter für ihre Idee eines etwa Lumumba-mäßig organisierten sozialistischen Kongo. Das ist vorbei. Alles ist zerschlagen worden. Alle die Versuche sind erledigt. Haben geendet in dem, was wir jetzt vorliegen haben, Kampf um die Macht und Dauerbürgerkriegen. Aber andererseits ist so viel Kapitalismus dort reingekommen, was wir vorhin gehabt haben, global, überall wird man abhängig gemacht von Lohnarbeit, dass dort fast kein Mensch mehr auf die Idee kommt, wir brauchen eine Alternative zum Kapitalismus, wir müssen eine Alternative im Kapitalismus, im globalen Kapitalismus schaffen. Lohnarbeiter statt aussortierte, nicht zugelassene. Also das sind Leute, die den Kapitalismus lieben, als Chance für sich. Nimmer wie die damaligen afrikanischen Sozialisten dem Kapitalismus vorwerfen, er wäre ein Ausbeutersystem. Ich will jetzt gar nicht überrechnen, wie gut und so weiter die Theorien waren. Der Zweck war jedenfalls der, wir sehen, der Kapitalismus ernährt unsere Leute nicht. Da haben wir jetzt 50 oder 100 Jahre Kolonialherrschaft hinter uns. Wir glauben nicht daran, dass bloß wenn wir die Herrschaft machen, wird es automatisch schon gut für unsere Leute. Nein, wir müssen den Rohstoff und die Erträge verwenden, für eine Nation zu bilden. Nation Building. Von wegen. Dafür war es nicht vorgesehen. Schon waren die Bürgerkriege damals angezettelt, weniger von internen Machtkämpfen als vielmehr von außen finanziert. Im Kongo, die Belgier einmarschiert, um die Provinz Bokobo und so weiter. Da war es eine imperialistische Intervention, was heute ganz auch noch selbst aus dem Land rauskommt, nämlich Zerfall in lauter Armeen. Und die Leute kommen nur noch auf die Idee Kapitalismus. Im Kapitalismus haben wir nur eine gute Perspektive, Lohnarbeiter zu sein. Alles andere ist scheiße.
Bisschen lauter.
Bei den syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen ist der Ausgangspunkt nicht, dass es ein Failing State ist, wo sich jetzt um Reichtumsquellen gestritten und gekämpft wird, bürgerkriegsmäßig, sondern der Ausgangspunkt war, dass es ein funktionierender Staat war. Ihr habt ja vorhin erzählt, dass da einiges an Kapitalismus stattgefunden hat. Der ist vom Westen zerschlagen worden, ein Bürgerkrieg erstmal inszeniert worden, gemacht worden. Weil wegen der politischen Störpotenzial ist dieses viel zu funktionierenden
Staat. Das ist
ein anderer Fall als das,
wo ihr jetzt war. Habe ich nicht gesagt, das war damit noch nicht erklärt. Das war der zweite Fall.
Aber es ist auch ein Rudiment gewesen eines alternativen Staatmachens, nämlich eines arabischen Nationalismus, der aus dem arabischen Staatenwelt auch was anders machen wollte, als die pure Zulieferaufsicht für den Westen. Da ist der noch Rudimente von gewesen, ein Überbleibsel. Und deshalb auch ein ganz verkehrtes Verhältnis zu seinem Volk. Gerade so wie der Kartoffel. Sind so die letzten Reste gewesen von es muss noch was anders geben für einen Staat da unten, als holst du Öl ab.
So. Also das kann man noch näher nachlesen im Gegenstand. Dann gibt es einen Artikel zum Syrienkrieg und es gibt mehrere Artikel zu den Verhältnissen in den Staaten, in denen durchgeknallte Islamisten sagen, es braucht einen islamischen Staat. Aus einem der letzten Gegenstandpunkte. Auch das ist ein Produkt davon, das wollen wir nicht mehr als zusätzliche Erklärung hier anbieten, sondern da gibt es eine ganze Region, die zerfallen ist, die wunderbar durcheinandergebracht worden ist durch einerseits das ist die Ölquelle der Welt, speziell unter amerikanischer Aufsicht. Und alles das, was dort verdient wird, hat nicht zu fließen in arabische nationalistische Aufbauprojekte, sondern kaum gibt es es, oder kaum gibt es 20 Jahre, werden sie zerhauen durch Interventionen. So, also haben wir es perfekt global überflüssig gemacht und von den Staaten als Last behandelt.